BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Power BI or Die, dem Power BI Podcast bei BI or Die mit über 50.000 Abonnenten, von denen hoffentlich doch einige das Power BI Spin-off auch hören und dieses tolle Werkzeug kennenlernen. Wer diesen Podcast ja hört, hat wahrscheinlich schon Spaß an Daten. Nicht alle Leute haben Spaß an Daten, manche haben Daten auch eher, verbinden das mit Angst, weil zum Beispiel der Prüfer kommt und was sehen möchte. Aber heute habe ich jemanden dabei, der so ein bisschen beide Seiten hat, der auch Prüfer ist, aber selber auch sehr viel Spaß an Daten hat und heute auch als Privatperson, als Power BI-Begeisterter da ist. Hallo Stefan.
Ja, hallo Arthur. Schön, dass ich da bin.
Ja, genau. Also wir beide kennen uns ja von LinkedIn und ja, haben dort einfach immer wieder so Berührungspunkte gehabt mit interessanten Power BI-Fragen und Anforderungen. Und ich habe ja auch selber so ein bisschen Prüfer-Background und war eben auch IT-Prüfer und fand es immer sehr spannend, dass du da eben sehr innovativ unterwegs bist. Also Power BI immer so interessiert an neuen Funktionen und wie nutzen wir das? Also ist denn Power BI jetzt was für Prüfer? Also warum gerade das Werkzeug?
Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen. Also wir nutzen ja normalerweise in unserer Arbeit in der Finanzverwaltung IDEA und ich bin allerdings schon vor fast 10 Jahren zur Datenvisualisierung gekommen und weil das einfach gerade bei größeren Datenmengen total Sinn macht, ne? Nicht in Tabellen zu denken. Also Pivot-Tabellen sind zwar schön, aber eben dann doch ab einer bestimmten Größe unübersichtlich und wir haben dann viele Jahre erstmal in Excel viel visualisiert, also aus IDEA raus in Excel, um da die Visualisierung zu nutzen. Ja, und dann bin ich 2016 in die Konzern-BP gekommen in Brandenburg. Und da hat man natürlich bei Konzernen noch mit ein bisschen größeren Datenmengen zu tun. Und zu der Zeit habe ich eben doch viel, also YouTube und so geguckt, alles, was mit Daten zu tun hat. Und dann war dann, ich glaube, er ist der Hans Rosberg oder so, da hatte ich so einen TED-Talk gehört. Das ist einer, der, glaube ich, Schwede oder Norwege, der beschäftigt sich mit Bevölkerung und Kindersterblichkeit und sowas. Und der hatte dann so eine super Präsentation mit Blasendiagrammen. Und da habe ich war dann hin und weg und habe gesagt, ich muss einfach wissen, weil in Excel habe ich es danach auch ein bisschen hingekriegt, aber das hat mir nicht so gefallen. Ich dachte, jetzt musst du auch mal wissen, wie machen die denn eigentlich die ganzen schönen Diagramme, die man mal so sieht. Ja, und das war dann, da habe ich dann die Tür aufgemacht in die BI-Welt. Ja, und da habe ich angefangen mit Tableau 3 Monate. Also ich habe mir Tableau erstmal angeguckt, beigebracht und danach genau dieselben Fallstudien, dieselben Kurse in Power BI. Also 3 Monate Tableau, 3 Monate Power BI, um das zu vergleichen. Ja, und ich sehe das ja aus der Brille als Dozent. Ich bin ja Dozent für diese ganzen Sachen. Und in Power BI war man eben gleich in der Microsoft-Welt. Ne? Also diese Haptik, dieses Feeling, dass man war viel schneller, also diese Lernkurve geht erstmal steil nach oben. Das wird dann erst, ich sage immer, das wird dann, oberflächlich denkt man immer, das ist ja total easy, das kommt dann erst später, wenn man merkt, dass das so eine gewisse Tiefe hat, das Programm. Ja, und es hat mir einfach von der Art und Weise besser gefallen. Also ich musste mich ja dann nachher entscheiden, worauf gehe ich. Ja, und dann habe ich ein bisschen Werbung gemacht und ja, nun mittlerweile benutzen wir es schon viele, viele Jahre und läuft.
Ja, da würden sich gleich ganz viele Themen bei mir anschließen, weil ich ja selber auch mal Dozent war in der FOM für 2 Jahre und da war eher das Thema so, gab auch Studierende, die hatten halt einen Mac. Da ging halt Power BI nicht. Ich habe immer Tableau so als Alternative angeboten, aber habe natürlich selber lieber auch von meiner Tätigkeit aus mit Power BI gearbeitet. Kenne bestimmt Tableau nicht so gut wie du, weil das war eher so, damit ich neutral bin.
Auch ein tolles Programm, muss man sagen. Also auch die Visualisierung.
Ja, Tableau wäre Power BI ein viel schlechteres Werkzeug. Sorry fürs Unterbrechen jetzt.
Ja, nein, also ich denke mal, das war ja auch die Zeit so 16, 17, wo ich angefangen habe mit Power BI, da war es ja gerade mal ein Jahr alt. Mittlerweile hat sich da ja auch viel getan und tut sich ja auch aktuell sehr viel. Und ja, aber das war dann nachher so eine Bauchentscheidung. Ja, ich glaube, das ist so, wenn man so einen Werkzeugkoffer hat, irgendwelche Werkzeuge, die nimmt man eben einfach lieber und das spürt man dann schon. Ja, und ich habe ja eben viel Prüfer als Teilnehmer in meinen Kursen und die sind ja alle Steuerrechtler. Ne? Das heißt, die haben ja alle überhaupt gar nicht das gelernt. Die sind weder IT im Studium, also die haben keine IT-Themen und so und ich muss ja immer so sehen, dass ich das denen gut beibringen kann und da hat sich das einfach gut angeboten und wurden eben die ersten Fallstudien dann darum gebaut, weil auch die ganzen Videos, wo ich selber ich habe mir das ja selber beigebracht mit YouTube und Udemy und was es da alles so gibt. Ja, und das musste ich natürlich ein bisschen umbauen, weil wir ja doch einen anderen Fokus haben, wenn wir ein BI-Tool nutzen als die Firmen. Ja, also sowas wie Forecast oder so, das interessiert uns eigentlich weniger. Wir haben ja immer feste Datenbestände aus der Vergangenheit, die wir analysieren wollen. meistens immer über 2 bis 4 Jahre. Und da sind dann doch die Anwendungs- und wir suchen eben eher nach Fehlern. Also wir würden das ja überprüfen. Wir brauchen es also um die Daten zu verstehen und ja, um zu gucken, ob da Fehler drin sind. Und wir haben nur wenig Zeit. Die Daten sind immer anders. Also jede Woche, aber alle 2 Wochen neuer Fall. Neue Daten von Firmen, von Systemen, die man nicht kennt. Und man muss dann eben ziemlich schnell sich dann einarbeiten. Ja, und dann gucken, Datenqualität, wo kommen die Daten her, wie werden die in den Firmen erhoben. Das ist eigentlich das große Problem. Ja, also ich glaube auch der Unterschied zu den Firmen. Also selber, wenn man in einer Firma ein Dashboard baut, dann hat man sich ja mit den Daten auseinandergesetzt und dann wird das zusammengebaut und man bekommt, das läuft dann alles zusammen und man fragt dann in den Abteilungen und dann irgendwann hat man das Dashboard zusammen und die Systeme, die sind ja jetzt nicht so volatil, dass sich das ständig verändert. Aber bei uns ist eben alle paar Wochen immer komplett neu.
Okay, ja, wobei ich würde, hast du einen idealistischen Blick auf die Firmen, dass alle auch miteinander reden und dann nicht irgendwie spontan einfach mal was austauschen oder plötzlich SAP-Felder umwidmen oder sonst was. Passiert natürlich auch. Also Datenqualität ist ja ein durchgehendes Thema. Ja, wo ich ja eher beeindruckt bin, ist ja, ich kenne es noch eben von früher, ich habe ACL benutzt, weil bei Dativ war halt ACL eher präferiert als Idee, aber die sind relativ ähnlich. Also wer das nicht kennt, kann sich das vorstellen, eben ja so ein deutlich starreres Analyse-Tool, also auch gar nicht mit dem Fokus Visualisierung BI, sondern große Tabellen analysieren. Und natürlich ging auch so ein bisschen Datenaufbereitung, aber eigentlich war man ja schon so ein halber Verbrecher, wenn ich so eine Spalte hinzufüge irgendwie. Berechnet und ist ja nicht original. Und alle Schritte mussten revisionssicher aufgezeichnet sein. Und jetzt kommt mit Power BI da einfach so ein hochagiles Werkzeug, wo du halt komplett in Power Query quasi dein Dataset auf links drehen kannst, wo du halt alles ändern kannst. Also, dass das funktioniert. Also, gab es da irgendwie Vorbehalte? Wie hast du das hinbekommen?
Ja, also ich sehe ja immer die Vorteile aus beiden Welten. Also, wir haben ja das andere Tool ja trotzdem. Also, man muss immer wissen, was macht man? Und ich habe dann vor ein paar Jahren auch einen Kollegen kennengelernt aus Nordrhein-Westfalen und der hat dann praktisch ein Tool geschrieben, was wirklich diese beiden Welten also kommunizieren lässt. Also wir schieben praktisch die Daten von IDEA direkt in Power BI rein. Wir bauen Vorlagen, das heißt, wir standardisieren die Daten in IDEA und dann kommen die in den Vorlagen immer an, dass die immer gleich aussehen. Und das hat natürlich schon vieles vereinfacht. Also wir haben praktisch die Datenvorbereitung teilweise in IDEA, die ist dann praktisch auch festgeschrieben. Und auf dem Datenset kann man dann eben praktisch super visualisieren. Also ich finde, da geht es gar nicht um das Hü und Hot, sondern also die Tools ergänzen sich da eigentlich auch super.
Ja. Okay, das heißt aber Power BI ist für dich dann auch wirklich Visualisierungswerkzeug, also mehr Frontend. Ja. So groß Datenmodellierung ist gar nicht gefragt.
Ja, doch. Also wir machen das, wenn wir keine standardisierten Daten haben, also bei standardisierten haben wir nur ein paar, so Finanzbuchhaltung, die kriegen wir ganz gut hin und Lohnsteuer und sowas. Aber sobald es in Vorsysteme geht, Warenbewegungsdaten, Wareneinkäufe, Rechnungen und sowas, Kassensysteme, da mittlerweile gibt es im Kassensystem auch einen Standard, aber der entsteht gerade erst. Und da muss man natürlich noch vieles machen. Also zum Beispiel SAP haben wir dann direkt eingelesen in Power BI, weil es einfach einfacher ist dann, mit vielen Tabellen zu arbeiten. Und da kommt dann das Datenmodell natürlich in Power BI zugute, dass man nicht eine große Tabelle bauen muss, sondern die sich dann alle kennen und man daraus dann seine Sachen generieren kann. Das ist dann schon der Vorteil an Power BI. Also gibt es ja noch ein paar mehr. Also das macht es ja eben so schön flexibel. Ne? Also wenn man es gut beherrscht oder halbwegs gut beherrscht, kann man da eigentlich schön viele Sachen machen, die sonst in starren Tabellen so nicht möglich sind.
Ja, absolut. Also wenn ich mir überlege, so komplexere Formeln wäre halt in einer Riesentabelle schon ziemlich aufwendig. Ja. Aber ich bin gerade beeindruckt. Also es ist auch quasi legal, auch im Audit inzwischen, dass du jetzt eben Belegköpfe, Belegpositionen, das eben in SAP-Tabellen das dann umbaust und quasi so ein echtes Sternschema draus machst.
Ja, man muss ja immer sehen, was macht man damit. Na, also die Frage ist ja immer, wann brauche ich Revisionssicherheit und wann nicht? Also wenn ich zum Beispiel nur was suche, ist ja egal, wie ich das suche. Na, also ob ich jetzt durch Belege blättere und finde irgendeinen Fehler oder ich gucke mir das Ganze in Excel an. Die Frage ist nachher, ist denn der Rechenweg nachvollziehbar? Da muss ich auch sagen, bin ich eigentlich mittlerweile ziemlich entspannt, weil in Power BI hat man ja schon alleine im Query ist ja eigentlich jeder praktisch alles, was man anfasst. Beim Import wird der dokumentiert, wunderbar im M-Code. Ich nutze jetzt aktuell eben zum Beispiel dann teilweise auch ChatGPT, um das eben dann komplett beschreiben zu lassen, also M-Code rein, muss man natürlich vorher dann ein bisschen aufpassen, wegen, dass man die Quellpfade erstmal rausnimmt, aber was dann nachher praktisch mit den Daten gemacht wird, Spalten hinzugefügt, Spalten gelöscht, ausgeblendet, neue erstellt mit irgendwelchen Funktionen, das kommentiert er ja wunderbar aus, auch in einer wahnsinnigen Zeit, also wenn man das per Hand machen würde, ist irre. Und dann sind ja nachher, also ich sage immer, wenn im Query dann diese Bearbeitung abgeschlossen ist, dann passiert ja in Power BI nicht mehr viel. Weil in Power BI hast du dann DAX, also alles, was dann berechnet wird an Spalten oder Measures, kann man ja anhand der DAX-Funktion dann auch nachvollziehen. Und deswegen sehe ich das eigentlich immer gar nicht so kritisch. Ja, das ist dann vielleicht noch was anderes, wenn man im Strafrecht ist oder so und irgendwelche Sachen genau dokumentieren muss, wann habe ich was importiert. Aber die meiste Zeit machen wir eigentlich, wir suchen und versuchen Daten zu verstehen. Und das brauche ich, ob ich das revisionssicher mache oder wie auch immer, ist dann eigentlich ziemlich egal.
Okay, da finde ich aber auch sehr cool, dass jetzt auch da so der analytische Aspekt von Power BI jetzt auch rauskommt, weil es ja tatsächlich auch eben wie Excel auf Steroiden auch sein kann und eben nicht nur Visualisierung. Visualisierung ist ein Part, den nutzt du auch sehr stark, aber eben tatsächlich so dieses ganze Suchen der Nadel im Heuhaufen und da kannst du halt viel machen. Also nutzt du eigentlich so auch diese ganzen eingebauten Anomalien und KI-Tools oder so oder dann doch eher Visualisierung?
Also viel Visualisierung. Dadurch, dass unser im Power BI abgeklemmt ist vom Internet, können wir bestimmte Sachen sowieso nicht nehmen. Also das ist ja schon wegen der Datensicherheit, ist es eben so, das läuft man nur lokal auf einer Maschine. Aber ich finde, wenn man das gut angeht mit der Analyse und mit den, also ich bin sogar so weit, dass ich sage, man braucht eigentlich nur die Standard-Visuals. Also ich bin auch gar nicht so ein großer, begeisterter Fan von den Custom-Visuals. Haben die dann immer ihre Datenbeschränkungen im Hintergrund. Aber ich denke mal, wenn man das gut den Leuten beibringt, was alleine schon mit einem Balkendiagramm oder einem Punktediagramm und einem Liniendiagramm in Kombination geht, ja, also da braucht man teilweise gar nicht die ganzen KI-Tools, ja, also da muss man immer sagen, das ist dann alles so mal schöne Shishi, aber ich sage mal, die sollen erstmal mit den Basics, wenn man das nämlich durch hat, dann braucht man vielleicht den Rest gar nicht mehr. Aber ich sehe, das mal ein bisschen pragmatisch, ne? Also das jedem, wie das gefällt. Klar, so eine Anomalieerkennung hier oder im Streudiagramm hier, so ein Clustering oder so, ist natürlich toll. Allerdings, was nützt dir das Clustering? Du musst es ja irgendjemand nachher erklären, warum du so geclustert hast. Und wenn du dann nicht weißt, wie das der Algorithmus gemacht hat und jedes Mal vielleicht macht das ein bisschen anders, dann ist das wieder schlecht. Ja, das ist dann viel schlechter noch, als wenn man es nicht revisionssicher abgespeichert hat. Also wir müssen natürlich immer noch erklären können, warum wir irgendwelche Aufgriffe wie machen. Ja. Und das ist dann bei KI-Sachen immer schwierig.
Ja, also das heißt, die einfachen Werkzeuge bringen einen dann doch weiter. Auch da wieder so ein bisschen Flashback bei mir. Da war ja so der Benford-Test und Key-Quadrat und so, das war so total High-End, was in RCL halt als Standardfunktion ging. Aber auch das muss ja interpretiert werden. Also da irgendwie so eine Abweichung dann, irgendwie Ziffer 3 kommt viel zu oft vor. Ja, was fange ich jetzt damit an? Oder welche Daten analysiere ich damit?
Genau.
Ja. Ist das immer noch in Mode? Oder?
Ja, also es ist ja ein Standardtest, der auch in IDEA implementiert ist, Benford-Test. Und den unterrichten wir auch. Ist auch ein super Einstiegstest für Daten, um sich Daten anzugucken. Das ist ja sowieso so eine Sache. Also wir machen viel über, nicht nur über die reinen Zahlen oder Zeiten. Also wenn man so in die Dashboards guckt, viel ist ja immer nur über Zeitreihen oder so. Wir machen eben wirklich viel auch über Verteilung, Streuung, Benford-Test, um zu gucken, also wenn eine Ziffer auffällig ist, woran liegt denn das? Meistens sind es dann eben irgendwelche Häufungen von bestimmten Beträgen, die eben nicht, sagen wir mal so, zufällig entstanden sind, sondern meistens immer irgendwelche bestimmten wirtschaftlichen Prozesse abbilden. Ja, bestes Beispiel sage ich immer, wenn du einen Mietvertrag hast, der eben 36 mal 1215 Euro ist, dann kommt eben die 2 da eben in bestimmten Bereichen eben öfters vor und den findet man da drüber. Ja, also, dass man sagt, Mensch, ist ja ein Dauersachverhalt, den hast du vielleicht sonst gar nicht gesehen. Es kann auch in Rechnungen irgendwas sein, was dann dauerhaft vorkommt. Ja, und das interessiert uns natürlich immer, weil Dauersachverhalte deuten immer auf besondere Geschäftsbeziehungen hin. Das hat ja dann vielleicht auch einen steuerlichen Hintergrund. Ja.
Genau, also für die Interessierten, die jetzt so zuhören und der Benford-Test, ja, Wikipedia hilft, aber so in Kürze. Es geht natürlich darum, also es gab mal einen Herrn, der hieß Benford, der hat angenommen, es gibt eine natürliche Verteilung von Ziffern in der natürlichen Welt, wo eben die 1 am häufigsten vorkommt zum Beispiel und die anderen so abnehmend seltener. Und von dieser Verteilung weichen Menschen ab, wenn sie sich Zahlen ausdenken. Also wenn ich zum Beispiel in meiner Barkasse manuell Beträge einhacke, dann würde ich da eben nicht die Benford-Verteilung treffen, sondern meist irgendwie daneben liegen. Und sowas fällt dann auf, den schlauen Prüfern. Ja. Also darum geht es im Benford-Test. Korrigiere mich, wenn ich es falsch wiedergegeben habe.
Ich mag das immer nicht so mit dem, wenn sich Menschen, also ausdenken ist schon richtig, also auch Einzelpreise, die man sich, sind ja ausgedachte Preise. Also es legt ja irgendjemand fest und so ein Beispiel, wo man das dann vielleicht mal sehen würde, also man gruppiert zum Beispiel seine Werte, aber man macht einen Benford-Test oder gruppiert, das ist eigentlich vollkommen egal, das spiegelt sich meistens in mehreren Verteilungen dann wieder und dann hat man zum Beispiel übermäßig, sagen wir mal, bei einem Kiosk 5 und 1, ja, und wenn man sich dann die Daten dahinter anguckt, dann sind das eben, was weiß ich, ganz viele Zigarettenverkäufer, die haben eben vorne immer eine 5 und wenn man 2 Packungen kauft, sind das eben vorne ganz viele Einsen und die schlagen dann als separate Balken dann eben zu. Ja, und das ist jetzt nicht falsch, ne? Das weist nur eben dahin, dass die Daten eine bestimmte Verteilung eben aufweisen, die eben nicht durch Aufsummieren oder sonst was zufällig passiert ist. Ja. Und das ist eben ganz wichtig, dass das die Prüfer bei uns eben doch lernen, um so einen Vertrauenstest auch zu machen am Anfang. Darf ich überhaupt mit den Daten arbeiten? Also bei den Verteilungen ist das Gleiche. Dass man dann sagt, Mensch, wir haben jetzt, was weiß ich, in einem bestimmten Bereich kommen total viele überproportional Werte raus. Was ist denn das? Ja, und dann stellt man vielleicht fest, dass ja in den Daten noch irgendwas anderes drin ist, was gar nicht jetzt zum Beispiel ein Umsatz ist oder so. Und das muss man vorher rausfiltern, bevor man überhaupt mit der Analyse an. Dafür sind die Sachen immer ganz gut. Ja, wir kennen ja die Daten nicht, die ankommen. Und dadurch, dass sie bei uns immer anders sind, wir waren ja auch nicht beim Erheben der Daten mit dabei. Und deswegen gehören so eine Standardtests zum Anfang ein bisschen mit dazu. Mhm. Auch wenn sie Mühe machen, Arbeit machen. Aber letztendlich werden nachher die Ergebnisse ja besser.
Ja, also nicht, wenn es automatisiert ist, macht es ja gar nicht so viel Arbeit. Das ist ja das Tolle dran. Und du bist ja jetzt aber auch nicht nur jemand, der eben mit Daten arbeitet, sondern du gibst auch Wissen weiter. Also hast du ja erwähnt, du bist auch Dozent und du hast auch, glaube ich, ein Power BI Lernen. Kurs entwickelt selber? Und was sind denn für dich da so die Schlüsselkompetenzen, was unbedingt Leute können sollten?
Oh, Power BI. Also ich sage immer, am besten so ein Grundlagenkurs Statistik ist nicht schlecht. Also gar nicht so Statistik, dass man denkt, was weiß ich, jetzt muss ich ausrechnen, wie viel, was weiß, Hagelkörner mir auf den Kopf fallen, wenn es regnet oder sowas. Das meine ich gar nicht so, sondern einfach so ganz simple Basics. Ne? Also die Unterschiede von, was ist eine Summe, was sind die Anzahl von Datensätze, wie wird gezählt in Power BI zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen Count, Distinct Count und so. Was bedeutet das, wenn Nullen drin sind oder Blankzellen? Was ist ein Median, was ist ein Mittelwert? Ja, also diese ganzen Sachen, Bandbreitenermittlungen, sowas wie beim Boxplot, erste, dritte Quartil. Ja, also was sagt mir das eigentlich? Was ist der Unterschied zwischen Rangfolgeverfahren und einer Verteilung? Und das sind erstmal so die Basics, dass man erstmal versteht, wie kann ich überhaupt an Daten rangehen? Was sagen mir Kennzahlen? Und wo sind Kennzahlen teilweise total gefährlich, wenn ich sie benutze? Weil ich sehe dann, was weiß ich, einen Mittelwert und freue mich total über eine Zahl und verstehe aber im Hintergrund nicht die Streuung. Und als zweites sind dann eben, also wenn man diese statistischen Kennzahlen hat, sind eben die Grundlagen, welche Diagramme benutze ich eigentlich wann und wofür. Also es ist auch immer so eine Sache, viele wollen immer gleich wunderbare Dashboards bauen, aber die Frage ist ja, ich sage mal, im Power BI ist ein bisschen malen mit Zahlen. Das Dashboard ist zuerst leer, das ist wie so eine weiße Leinwand. Ja, und man kann wunderbar Diagramme kombinieren. Es sieht immer bunt aus und es bewegt sich immer, wenn man irgendwo hinklickt. Aber die Frage ist ja, was will ich eigentlich wissen und welche Diagramme sagen mir das, was ich wissen will? Und das ist eben die Schwierigkeit. Wir versuchen das teilweise auch außerhalb von Power BI zu machen, dass wir wirklich erstmal Diagramme malen oder ein Dashboard legen. Das haben wir jetzt letztens angefangen. Gibt jetzt so ein schönes Dashboard-Wireframe-Kit aus Amerika hatte ich mir das bestellt. Und das ist ganz toll, wenn erstmal die Leute sich mit den einzelnen Diagrammen erstmal beschäftigen und dann sich die Fragen stellen, wenn ich das eine Diagramm habe, was sehe ich dort? Und wenn ich jetzt das andere Diagramm nehme mit denselben Daten, welche Information fehlt plötzlich und welche ist neu dazugekommen? Und wenn man das so langsam aufbaut, ich glaube, also es wird ja immer so gesagt, das Tool ist egal. Ich finde es nicht ganz so. Also man muss natürlich auch das Tool nachher beherrschen. Aber letztendlich ist erstmal die Basics wichtig, dass man nicht zu spät ansetzt, weil dann sind die Leute meistens überfordert. Ja, also das sieht dann alles bunt aus und dann sind sie im Lehrgang auch glücklich. Zum Schluss haben sie ein buntes Dashboard. Aber wenn sie dann ihre ersten eigenen Daten bekommen, dann sitzen sie davor und sagen sich, puh, ja, und nu? Und deswegen sind Basics, denke ich, ganz wichtig. Ja, sowas wie ja, Datenkompetenz, ne? Also Grundlagen.
Ja, also quasi Datenkompetenz im Sinne von, wie interpretiere ich Zahlen? Das habe ich jetzt mitgenommen. Genau. Und eben Datenkompetenz im Bereich Visualisierung, also so Visualisierungskompetenz. Wie erzähle ich das auch weiter? Also lesen und erzählen, das ist das, was da eben und jemand
groß macht. Und wenn man dann in Power BI ist, dann, ja, ich denke mal, der Query Editor ist schon schön, wenn man die meisten Grundfunktionen da kann. Das ist ja das Tolle, dass man ja dort eigentlich auch ohne M-Sprache sehr gut klarkommt. Also dadurch, dass ja, es gibt ja fast für alles Button. Ich bin immer wieder überrascht, dass die an unterschiedlichen Stellen auch unterschiedlich funktionieren, aber das ist erstmal ein anderes Thema. Ja, und dann nachher in Power BI, denke ich, auch da also einfache DAX-Funktionen. Also ich sage mal, die einfachen Rechenoperationen und die mit X, die sollte man ein bisschen können. Also und da auch das Konzept verstehen, was ist denn der Unterschied? Ja, das denke mal, das ist auch wichtig, dass man das da sich die Zeit nimmt, das auch super erklärt. Und damit kommen die meisten 98% durch alle Fälle, die sie so prüfen. Also mehr braucht man eigentlich gar nicht. Alles andere ist dann nachher Spezialwissen für, wenn man Vorlagen erstellt oder was Komplexeres machen will. Ja, und natürlich das Star-Scheme, also so Modellbuilding. Was ist der Unterschied zwischen Stammdaten und Bewegungsdaten? Aber da haben wir den Vorteil, dadurch, dass wir das ja sowieso in IDEA auch wissen müssen, um Tabellen miteinander zu verbinden, konnten wir da eigentlich gut aufsetzen. Also diese Datenkompetenz unterrichten wir ja schon seit vielen Jahren. Und da kam jetzt Power BI eigentlich ganz gut, weil die Leute dann schon, die Diagramme kannten sie teilweise, die Datengrundlagen kennen sie schon. Nur, dass es jetzt eben ein bisschen anders, dynamisch, alles zusammenbaut und spätestens, wenn man Measure schreibt, dass man eben das Ergebnis erstmal nicht mehr sieht. Aber auch das kann man zum Anfang mit Tabellen ganz gut sich überprüfen. Ja, also man fängt ja immer an zum Anfang, man rechnet in Power BI ja immer alles nach mit Excel nochmal, ob das denn wirklich gut hat, bis man so ein Grundvertrauen hat. Das ist
so. Ja, das ist das beliebte Grundvertrauen, wo wir dann sagen, das stimmt nicht mit der Excel überein. Und bis ich dann bewiesen habe, dass eigentlich die Excel falsch ist, ja, da dauert es halt eigentlich. Müsste man dann die Excel neu aufbauen, aber ich sehe da, ja, es ist dann doch irgendwie, wenn man mit Daten arbeitet, egal welche Branche und Aufgabe, es gibt schon gewisse Grundlagen, die einfach alle brauchen.
Ja.
Das ist für mich jetzt auch so ein wichtiges Key-Learning hier aus diesem Talk. Und ich würde auch jetzt...
Ich sage immer, die Leute müssen einfach auch wissen, nicht jeder soll ja so ein Power BI-Experte werden. Also das ist ja Quatsch. Ne? Also jeder muss eben für sich selber, ich sage mal, das ist euer Level, das müsst ihr selber für euch erstmal festlegen, wo ihr hin wollt. Und dann müssen sie natürlich dranbleiben. Also das ist ja das A und O, dass man nicht denkt, nach 2 Tagen im Lernen kann man das Programm nicht, weil das lernt man dann eben auch, ich sage mal, am besten, man sucht sich immer so einen Fall aus, wo man irgendwo hin will, dann hat man schon das Ziel und dann lernt man diesen Pfad bis dorthin. Und dann wächst das und das muss dann nachher wachsen. Ja, das ist auch, glaube ich, ein großes Problem, dass man das, also mit Frontalschulungen, nur einer oder zwei Schulungen kriegt man das einfach nicht hin. Das ist ein stetiger Prozess, das Programm ändert sich auch jeden Monat, kommen ja ständig neue Sachen hinzu oder verändern sich. Das macht es auch als Dozent manchmal nicht einfach, weil wenn man Skripte schreibt, also man ist dann irgendwann nur noch am Skripte nachkorrigieren. Man muss dann auch von den Teilnehmern erwarten, dass sie ja ein bisschen flexibel werden im Denken dort.
Ja, definitiv. Und das ist ja auch, was ich ja auch immer erzähle mit Schulungen, ja, das kann nur so ein Öffner sein, Impuls. Und bevor jetzt jemand sagt, ja, ihr hetzt gegen Schulungen und macht selber Schulungen. Ein bisschen ist das so. Es ist manchmal auch immer noch besser, als gar nicht zu starten. Aber das wirkliche Können kommt natürlich erst mit dem Nutzen. Wenn ich jetzt eine Schulung habe und dann einfach das Wissen nicht anwende, ja, dann muss ich mich fragen, wozu überhaupt.
Ja, und wenn man zu viel will, ne, das ist dann auch immer schlecht. Das demotiviert dann eher. Wir haben zum Beispiel mal eine ganz, ganz lustige Übung gemacht. Da habe ich mit befreundeten Kollegen gemacht. Die haben alle von mir einen Datensatz zugeschickt bekommen mit 36 Monatswerten. Also es war bloß eine Spalte. Vorne stand eben das Jahr und der Monat und dann die zweite Spalte stand ein Wert, 36. Und alle hatten die Aufgabe, immer daraus Diagramme zu machen. So viel wie möglich. Also aus den 36, also eine Spalte, 36 Werte, um mal zu gucken, wie viele Diagramme. Wir waren nachher bei über 30. Ja, also das musst du mal ausprobieren. Das ist total klasse. Also so auch mit simplen Datensätzen anfangen. Nicht immer gleich mit diesen ganz großen Shishi-Sachen mit 35 Stammdaten, Tabellen oder so. Also wirklich ein ganz einfacher Datensatz. Und dann fällt bei vielen, das sieht man dann richtig in den Gesichtern, wie der Groschen manchmal fällt. Das ist dann schon schön.
Ja, das ist echt eine coole Methodik, weil ich kenne das so ein bisschen Serious Play von, dass man Leute Lego bauen lässt und dann irgendwie sieht ein Haus ganz unterschiedlich aus, aber das direkt im Tool ist natürlich auch stark. Werde ich mir wahrscheinlich klauen einfach mal, diese Methodik, aber das können ja alle Zuhörer auch gerne machen,
ja,
weil das wirklich eine super Sache ist. Ja, und bevor wir hier so langsam auf die Zielgerade kommen, du hast ja vorhin erwähnt, mit ChatGPT lässt du dir auch Kommentare zu einem Code machen, übrigens echt cool, habe ich auch schon gemacht. Wahrscheinlich nicht so oft. Und du bist ja auch da, also sehr präsent auf LinkedIn mit dem Thema eben ChatGPT nutzen, auch eben nutzen für so diese ernsthaften Anwendungen. Natürlich alles anonymisiert und eben mit entsprechendem Datenschutz. Was sind denn so deine Favorites da oder wie verändert sich die Welt durch ChatGPT jetzt ganz, und das aber bitte in 3 Minuten.
In 3 Minuten. Also ich denke, man muss ein bisschen den Hype-Faktor jetzt erstmal rausnehmen. Also das wird ja später gesendet, aber wir sind ja jetzt aktuell im Juni. Ja, also wenn man den Hype-Faktor rausnimmt, ich denke mal, das verändert die Arbeitswelt schon sehr. Also man muss da auch bereit sein, Sachen von sich selber auch abzugeben, dass man sagt, okay, das kann das Ding jetzt einfach besser als man selber. Man muss es eher wirklich sehen wie ein Assistent, nicht so als Gegner. Ich denke mal, das wird uns, also alle, die sich damit beschäftigen, wird uns da unheimlich was bringen, weil das ist, wie gesagt, für mich ist es ein Assistenzsystem. Also ich sehe das gar nicht so, dass es autonom Sachen macht. Das macht es jetzt zwar auch, aber man muss dann eben immer, das ist so wie so ein Werkstudent oder so, man muss eben immer noch ein Auge drauf haben, was er gemacht hat. Was ich aber toll finde, und das, dieses Demokratisierung, sag ich mal, von Wissen, ist total irre. Also, dass man wirklich Fragen stellen kann, man kann sich einen Python-Code schreiben lassen. Also, es funktioniert auch übrigens wunderbar, wenn man jetzt Visualisierung machen will, zum Beispiel im Power BI. Oder auch bei unbekannten Datensätzen, dass man einfach sagt, man beschreibt ihm, pass auf, ich habe den und den Datensatz, habe das letztens erst gemacht mit einem Rechnungsausgangsbuch, das machen wir bei uns auch im Lehrgang mit den Teilnehmern. Und wir haben die Daten bereinigt und sagen nachher, pass mal auf, du kriegst hier 12 Spalten. Und man gibt ihm die Überschriften, die heißen nicht so wie im Original, schon so, dass das Programm schon weiß, was es ist, also Rechnungsnummer, Belegdatum und sowas. Und dann sagt man so, pass mal auf, ich will diese Datei mal analysieren, zum Beispiel, ich möchte jetzt wissen, was sind meine besten Kunden oder so. Und sag mal, wie mache ich denn das? Ja, wie mache ich das zum Beispiel im Power BI? Welches Diagramm kann ich da nehmen? Und dann fängt er eben an und erklärt, naja, das eignet sich super. Man könnte jetzt aufsummieren. Man könnte zum Beispiel ein Säulendiagramm nehmen oder ein Balkendiagramm oder ein Streudiagramm. Man hat Menge, Preis und wo könnten Fehlerquellen sein? Naja, da hat er eben dann zum Beispiel geschrieben, ja, könnte sein, dass die Preise manchmal falsch sind. Ne? Dass dann zum Beispiel die Menge gar nicht zum Preis passt oder negative Mengen zu positiven Preisen und so. Also richtig schon Analyseansätze, die man dann nachher natürlich im Power BI nachbauen muss. Und jetzt der Code-Interpreter, die gibt ihm schon zum Beispiel auch schon mal Diagramme vor. Also, dass er sagt, man kann ja so einen Testdatensatz auch sich generieren lassen. Sogar mit, also man sagt, ich habe die Spalten, mach mir mal 1000 Dateien, mach mal einen Testdatensatz raus, gibt es den Code-Interpreter und sagt, interpretier mir das mal und sag mal, wie würdest du damit umgehen? Und man kriegt dann schon komplett tolle Analyseansätze. Ja? Und das muss man eben lernen, wie man die Fragen stellt, wie man ihn da so das rauskitzelt. Ja? Also dieses weg von diesen flachen Antworten, wirklich ins Detailwissen rein. Und dann hat man eine Anleitung, wie ich ein Dashboard zusammenbauen kann. Ja? Das ist toll.
Ja, also ich finde das auch, für mich ist es auch eher wie so Kollege, wo man so ein bisschen so diskutieren kann, nicht 1:1 alles übernehmen sollte, aber eben. Gerade für diese Routine generieren wir immer schnell was. Oder es gibt ja so gerne historisch gewachsene Power Query-Aufbereitungsstrecken, wo man dann zweimal runterscrollen muss. Da einfach den Code da rein und sag, optimiere mir das und erfasse mir das zusammen. Mhm. Dann ist es halt nur noch eine halbe Seite. Ja. Ja, und das klappt wunderbar. Und da ist ja jetzt auch selten etwas Datenschutzkritisches drin, wenn wir ehrlich sind. Das ist einfach Datenaufbereitung mit irgendwelchen technischen Spaltennamen.
Ja, da sage ich auch immer, wenn man man muss eben den Ausgangspfad eben anonymisieren, ja, dass man dann sagt, nur noch C ist der Ausgangspfad, das interessiert ihn ja nicht weiter und die Inhalte sind ja da nicht drin, dann im Code zum Beispiel.
Ja, deswegen da einfach klasse und man kann es echt nur empfehlen für so Basics. Und du hast sogar den Code-Interpreter noch quasi, was darüber hinausgeht. Denke auch, dass es wird in Sachen Routine uns demnächst einiges abnehmen. Auch wenn ich ja davor mit diesen ganzen KI-Sachen in Power BI ja doch oft skeptisch war oder eben auch teilweise war das auch einfach Müll oder Marketing. Diese Q&A-Funktionen, die nur funktionieren, wenn das Datenmodell halt genau so gebaut ist. Ja. Danke dafür. Und dann sagt es mir, oh wow, wenn ich mehr verkaufe, habe ich mehr Umsatz.
Ja, und ich denke auch, wenn man das so sieht, also man muss da auch immer ein bisschen sich an die eigene Nase fassen, dass man eben ja auch nicht bei Weitem nicht alles weiß. Also ich habe immer das Gefühl, ich kann Power BI noch 5 Jahre lernen, dann bin ich vielleicht mal bei der Hälfte oder so. Aber was ich eben toll finde, dass man sich ganz neue Gebiete erschließen kann. Ja, zum Beispiel, dass man sagt, Mensch, man könnte jetzt die Datensätze sich mal so und so angucken mit so einem Algorithmus in Python oder so. Und dann sagt man, ja, du hast noch nie gehört, erzähl mir mal, was macht der und dann erzählt man und dann kommt man plötzlich auf ganz neue Sachen von, weil man, ich habe das ja nicht studiert, ja, und ich habe auch keinen Studenten an der Hand, der Datenanalyse 5 Jahre studiert hat oder einen Professor, den ich anrufen könnte und der bringt einen dann wirklich so auf Ideen, ja, und das finde ich mega spannend. Und ich glaube, dadurch wird sich qualitativ auch einiges ändern in der Zukunft. Das wird manchen nicht gefallen, weil diese Wischiwaschi-Sachen, die werden eben weniger, weil das macht dann eben das Programm besser. Und ja, und die wirklich damit sich beschäftigen, ich denke mal, die können sich da noch einen richtigen Boost reinhauen in ihrem eigenen Wissensschatz, um den zu erweitern. Ja. Ich muss erst mal gucken, wie das so weitergeht.
Ja, also immer schön auch zu sehen, okay, wir blicken halt optimistisch in die Zukunft. Es wird bestimmte Aufgaben einfach nicht geben, oder da wird es andere geben, und das macht aber trotzdem einfach die Welt auch ein Stück besser.
Ja.
Und das ist dann auch eben. Ja, und würde ich auch sagen, um den Deckel drauf zu machen, so meine üblichen Standardfragen, die dürfen natürlich nicht fehlen. Also was sind deine drei Lieblingsfunktionen in Power BI und eine Sache, die dich da total nervt?
Oh, also die drei Lieblingsfunktionen ist ein bisschen schwierig. Mache ich mal so eine Top 3. Also das Datenmodell finde ich toll. Also, dass man wirklich so Strukturen wie in einem relationalen Datenbank so nachbilden kann. Dann finde ich natürlich die Field-Parameter toll, weil sie ermöglichen, auf einer Seite unheimlich viele verschiedene Analysen zu kombinieren. Und was ich auch toll finde, sind eben die Measures. Also, dass die geben so eine Flexibilität, machen zwar manchmal einen ganz schönen wirren Kopf, wenn man drüber nachdenkt bei manchen, aber letztendlich, das gibt eine Dynamik. Ja, ich wusste nicht jetzt Measures, was ich auch toll finde, dass die ganzen Diagramme miteinander interagieren. Aber ich sollte mich auf 3 beschränken.
Ja, immer schön, wenn es sogar noch mehr gibt. Und tatsächlich hat sich das selten wiederholt bisher im Podcast. Ich bin immer begeistert, da die Themen zu hören. Und trotzdem nochmal was Negatives. Vielleicht wird ja auch Microsoft hier mit der Reichweite hier auch mal aufmerksam drauf und fixt auch mal ein paar Dinge.
Ja, also was mich total nervt, ist eigentlich, dass ich mich teilweise in den Formatoptionen komplett verlaufe. Also das ist so schön, wie es ist, dass man tausende Einstellmöglichkeiten hat, aber umso nerviger. Und wenn dann irgendwas wieder umstrukturiert wird, also gerade als jetzt diese angeflanschten Visualisierungen, hat man das wieder umstrukturiert. Also man sucht manchmal ziemlich lang, man ist dann auch bei einem Update zum nächsten nicht ganz sicher, hat man das, ist ja nicht alles dokumentiert, hat man das jetzt geändert oder hat es bloß vergessen? Und das ist manchmal schon ein bisschen nervig. Aber ansonsten bin ich mit dem Programm grundsätzlich eigentlich ganz zufrieden.
Ja, also das heißt, liebes Microsoft, ihr könnt ruhig noch mehr die Ribbons nutzen. Diese Formatleiste, dass sich dann irgendwie 70% alles unten rechts abspielt, das sollte kein Naturgesetz sein.
Sind ja immer gleich, ne? Also die sind ja. So ein Titel oder so, muss ich das in dem dritten Untermenü suchen. Das ist dann immer ein bisschen anstrengend.
Ja, und liebe Entwickler, versucht doch mal selber dann die Measures in Zeilen darzustellen in einer Matrix.
Ja.
Ja, genau. Und dann, ja, vielen Dank. Hat mega viel Spaß gemacht. Bevor es ganz lang wird, ja, wir sind am Ende angekommen. Und wie immer gehören dem Gast noch mal ein paar letzte Worte da. Kannst du im Grunde bis auf dich bedanken, denn ich bedanke mich bei dir. Du hast hier Zeit und Expertise geliefert. Deswegen mein Dank geht an dich. Du sollst dich nicht bedanken, aber kannst sonst alles Mögliche sagen. Kannst nochmal was über Datenkompetenz erzählen. Kannst aber auch Captain America, hier, ich sehe das Schild hinten, wer es bei YouTube sieht, und mit Iron Man vergleichen, den ich hier habe. Oder alles Mögliche, was du sonst gerne sagen würdest. Die Bühne gehört dir.
Ja, also ich finde, wenn man Power BI liebt, man sollte nie außer Augen lassen, man sollte sich immer angucken, wie kommen die Daten rein, also wer hat die mal erfasst, das ist ganz wichtig, wie sind die Daten strukturiert, und manchmal ist weniger mehr, dass man ein bisschen mehr den Fokus hält, das finde ich immer ganz wichtig im Power BI. Wir haben so einen Spruch, ich habe auch so ein T-Shirt extra für den Lernen, don't follow the white rabbit, ja, also nicht jedem weißen Hasen nachrennen, nicht jedem kleinen Button, den man noch verbauen kann. Manchmal sind schlankere Dashboards, klare Dashboards die bessere Wahl. Ja, und ansonsten, das sollte es von mir gewesen sein.
Perfektes Schlusswort.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.